Hallo und willkommen zu Hacker News täglich, eurem Podcast Brie. Ich bin Lena Vogel und wie immer ist Felix Hartmann mit dabei.
Ja, schön da zu sein, Lena. Auch heute wieder mit einem kleinen Spaziergang durch die Themen, die gerade im Netz die Runde machen.
Genau. Wir sprechen heute unter anderem darüber, dass Jeff Dean Google verlässt. Außerdem geht es um einen Bericht über Metas KI-generierte Werbung und um ein Sicherheitsthema rund um Atlassian Rovo.
Und dazu gibt es wie immer auch ein paar kleinere Perlen, von Cloudflare über Rust bis hin zu einer Blader Runner-Geschichte. Bleibt dran!
Ganz großes Thema auf Hacker News heute. Jeff Dean verlässt Google. Zusammen mit der Umstrukturierung bei Google DeepMind kündigt sich dort eine echte Führungsrochade an. Demis Hassabis wechselt von der Rolle des Chefs in den Vorsitz und Jeff Dean steigt aus, minus nach all den Jahren, in denen er praktisch das Gesicht von Googles KI-Arbeit war.
Was vielleicht am schönsten an der Geschichte ist, es gibt tatsächlich eine Folie aus einem Investoren-Pitch, die ihre Erfahrung zusammenfasst. Ein Kommentator fand es erstaunlich, dass sie sich die Mühe gemacht haben, so etwas für ein Pitch-Deck zu erstellen. Das zeigt schon, wie sehr diese Personalien auch als Story erzählt werden.
Genau, die Kommentare auf Hacker News drehen sich ja nicht nur um die Fakten, sondern auch um die Symbolik. Jeff Dean war jahrzehntelang eine Institution bei Google. Dass er jetzt geht und Hassabis den Vorsitz übernimmt, markiert wirklich eine Zäsur. Viele fragen sich, was das für die KI-Strategie des Konzerns bedeutet.
Und wir sollten festhalten, das ist alles frisch. Die offiziellen Ankündigungen kamen über das Google-Blog und die Nachrichtenagenturen und die Diskussion läuft noch. Aber die Richtung ist klar. DeepMind wird umgebaut und Jeff Dean verlässt das Unternehmen.
Weiter mit einem wirklich düsteren Thema. Ein Wired-Artikel berichtet, dass Meta laut Art Library-Daten mehr als 50 Anzeigen mit KI-generierten Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs auf Plattformen wie Facebook, Instagram, Messenger und Threads veröffentlicht hat. Minus und einige davon liefen sogar noch in dieser Woche.
Und genau da entzündet sich die Diskussion auf Hacker News. Warum landen nicht Hunderte oder Tausende Menschen im Gefängnis, wenn doch allein 2025 insgesamt 36 Millionen solcher Missbrauchsmedien entfernt wurden? Ein Kommentator vermutet, dass VPNs, gehackte Konten und fehlende Zuständigkeit eine große Rolle spielen.
Ein anderer Kommentator erklärt, warum es so lange dauert. Die Meldungen brauchen Zeit, um über das nationale Meldezentrum zur zuständigen lokalen Behörde zu gelangen. Erst dann kommen Ermittlungen und womöglich Durchsuchungsbefehle, vorausgesetzt, es gibt überhaupt eine kooperative Jurisdiktion. Gerade bei großen Plattformen kämen tatsächlich viele ins Gefängnis, nur eben ohne nationale Schlagzeilen.
Und dann gibt es noch diese unbequeme Realität, die mehrfach angesprochen wird. Ein großer Teil der Meldungen stammt von Teenagern, die sich gegenseitig Nacktfotos schicken. Selfies, nicht unbedingt klassisches Missbrauchsmaterial. Ein Kommentator schätzt, dass in vielen westlichen Ländern oft mehr als die Hälfte des Materials von minderjährigen Teens selbst stammt. Und jemand anderes bringt es auf den Punkt. Die Schere zwischen gesellschaftlichem Diskurs und Strafverfolgungspraxis ist riesig. Gerade Opfer haben kaum Macht.
Jetzt ein Sicherheitsbericht, der zeigt, wie fragil KI-Agenten in Unternehmen sein können. Der Sicherheitsforscher PromptArmor beschreibt, dass Atlassians KI-Agent Rovo Daten aus dem Unternehmen exfiltrieren kann, komplett ohne einen einzigen Klick des Nutzers über eine sogenannte indirekte Prompt-Injection.
Kurz erklärt, Rovo kann über sein URL-Abrufwerkzeug Jira Tickets und Confluence Dokumente an eine Angreifer-URL übertragen. Der Angreifer protokolliert dann die Anfrage samt der angehängten sensiblen Daten. Und das funktioniert sogar dann, wenn die Websuche im Unternehmen komplett abgeschaltet ist, weil die Einstellung, die die Websuche deaktiviert, das Werkzeug zum Öffnen der Suchergebnisse gar nicht entfernt.
Das Besondere, öffnet der Nutzer den Chat später wieder, ist jegliche Spur verschwunden und die Ausgabe wirkt völlig normal. Die Injektion kann laut Bericht alle Daten exfiltrieren, die der Agent in Atlassian erreicht, auch über Drittanbieter-Connectors. PromptArmor meldete die Schwachstellen im Mai 2026. Atlassian vergab eine Fallnummer. Aber trotz mehrerer Nachfragen gab es keine weitere Kommunikation. Bei Veröffentlichung Anfang August war Rovo weiterhin verwundbar.
Und genau das prägt die ganze Diskussion auf Hacker News. Ein Kommentator fasst es als Vertrauensverlust in Atlassian zusammen. Das Kernproblem ist ziemlich simpel. Das URL-Abrufwerkzeug von Rovo ist unsicher. Und es gibt keinen Schutz gegen das Öffnen einer vom Agenten automatisch erzeugten URL. Wenn Rovo das Werkzeug aufruft, protokolliert die Angreiferseite die Anfrage samt sensibler Daten.
Zum Abschluss ein Thema, das viele kleine Entwickler und Selbstständige direkt betrifft. Oracle halbiert die AM-Seite seines beliebten Always-Free-Angebots. Ab dem 18. August 2026 gelten laut einer offiziellen E-Mail von Oracle nur noch bis zu 2 OCPUs und 12 GB Speicher. Vorher waren es 4 OCPUs und 24 GB. Und Achtung, Compute-Instanzen, die das neue Limit überschreiten, werden automatisch beendet.
Wichtig zu wissen, das betrifft nur den AM-Teil. Die zwei kleinen x86-Instanzen bleiben unverändert. Der Artikel rät, vor dem Stichtag zu verkleinern oder zu konsolidieren und warnt, dass Stoppen die Anrechnung oft nicht freigibt. Gründe nennt Oracle nicht, aber vermutet werden Kapazitäts- und Missbrauchsmanagement.
Und dann wurde natürlich darüber gestritten, was Always Free eigentlich bedeutet. Die einen sagen, Always und Forever sind Synonyme. Einfache Sprache heißt, Oracle hat gelogen. Andere verstehen darunter eher, du wirst nie zur Kasse gebeten, nicht aber, das Angebot bleibt für immer identisch. Und ein Kommentator findet die Änderung fair, minus Always Free bedeutet, solange du es behältst, zahlst du nie. Nur, der Anspruch ist ein Pool, der sich über die ganze Organisation erstreckt und die genaue Zählung variiert, je nach Konto.
Das bleibt also eine spannende Abwägung. Wer sein Setup vor dem Stichtag anpasst, kommt günstig weg. Wer es laufen lässt, riskiert, dass die Instanz einfach beendet wird. Genau die richtige Frage, um weiterzuschauen.
Ein Wired-Artikel von Jeff Weiss wirft eine unbequeme Frage auf. War die Militärtechnologie schuld am Absturz eines zivilen Flugzeugs in New Mexico? Der Ausgangspunkt, Drohnenkriegsführung macht den Himmel offenbar auch für Maschinen weit abseits des Schlachtfelds gefährlicher. Der Vorfall datiert auf diesen vergangenen Mai. Da die Originalgeschichte hinter einer Bezahlschranke liegt, kursiert die Analyse in Hacker-News-Kreisen vor allem über eine Wiedergabe bei Futurissen und ein Nutzer verlinkt den vorläufigen Bericht der US-Unfallermittlungsbehörde NTSB.
Und in dem Bericht zeichnet sich ein ziemlich knapper Zeitablauf ab. Um 0 Uhr und 26 Sekunden weist der Luftraumlotse die Besatzung darauf hin, dass ihre Maschine fast 4.000 Meter hochfliegt, also rund 300 Meter über ihrer zugewiesenen Höhe. Der Pilot korrigiert das und meldet gleichzeitig Verlust des GPS. Kurz darauf fordert der Einsatzleiter die Militärseite auf, das Stören einzustellen. Um 8.30 Uhr, also nach Mitternacht, meldet die Besatzung Sicht auf Ruidoso und kündigt einen reinen Sichtanflug an.
Spannend ist, was dann passiert. Der Maschine wird der Sichtanflug auf den Flugplatz freigegeben, aber ein Beobachter in der Diskussion schaut sich die Karte an und stellt fest, die Besatzung begann den Sichtanflug offenbar, ohne sicher zu wissen, wo sie genau war und ohne den Berg in der Umgebung zu kennen. Die Maschine schlug rund 230 Meter unterhalb des Gipfels der Capitan Mountain Summit Radio Facility auf, gut 700 Meter östlich davon entfernt. Unter normalen Instrumentenflugbedingungen hätte man diese Höhenlage wohl anders eingehalten.
Genau das ist der Kern der Debatte. Hier kollidierte ein GPS-basiertes Flugverfahren mit militärischem Störbetrieb und die NTSB rekonstruiert, wie der Faden zwischen Entwarnung und Wiederaufnahme des Störens möglicherweise zu spät kam, um noch Einfluss zu nehmen.
Weiter geht es mit zwei Projekten, die auf Hacker News für fast genau gegensätzliche Reaktionen sorgen. Da ist zum einen Prime Agent, ein selbstverbessernder Agent, kurz RLM. Einer der alten in der Diskussion rät eigentlich zum Ausprobieren. Zum anderen ein Blogbeitrag über den Bau eines fortgeschrittenen Agentenwerkzeuggürtels, wie man ihn auf Deutsch vielleicht nennen würde, also einer sogenannten Harness-Schicht mit Gedächtnis, Protokollierung und Projektregeln.
Und um den herrscht erbitterter Streit. Ein Kommentator bringt es auf den Punkt, warum eigentlich diese Abneigung gegen Fähigkeiten, Werkzeuggürtel und Erinnerungssysteme? Seine Antwort, weil es genau diese Ideen sind, von denen alle glauben, sie hätten sie neu entdeckt, die sich in der Praxis aber als völlig nutzlos erweisen. Ein anderer pflichtet bei und sagt, all diese Baukästen versuchen, zu etwas zu kommen, das im Grunde gar nicht funktioniert.
Interessant ist dabei der Unterschied zu Prime Agent, dessen Erbauer berichtet ja von einem eigenen solchen Werkzeuggürtel samt lokalem MCP-Server, Gedächtnis und Projektregeln und dass das eine Zeit lang sehr gut funktioniert hat. Aber dann folgt die entscheidende Wendung. Die zugrunde liegenden Modelle selbst haben sich so weit aufgeholt, dass der eigene Aufbau kaum noch nötig war.
Das ist vielleicht die eigentliche Lektion beider Threads. Werkzeuggürtel sind eine rasche Industrie geworden. Aber ihr Wert schrumpft in dem Maße, wie die Basismodelle die gleichen Fähigkeiten direkt mitbringen. Man baut also ein Gerüst, dessen Kernfunktion oft schon im nächsten Modell-Update steckt.
Beim Cloudflare sorgt weniger das Produkt für Schlagzeilen als sein Name. Der Konzern stellt mit Cloudflare OS eine offene Plattform vor, mit der jeder im Unternehmen eigene Apps bauen, Arbeit automatisieren und sicher auf interne Systeme zugreifen kann, geformt um das, was die Organisation weiß und wie sie arbeitet. Die Community hingegen bleibt an der Bezeichnung hängen.
Ein Nutzer fragt als erster ganz naiv: Warum packen Firmen bloß OS in ihre Produktnamen? Die Antwort darauf ist fast schon poetisch. Die GitHub-Seite erklärt, es gehe nicht um ein klassisches Betriebssystem. Operating System meine hier zweierlei. Einmal ein OS für das Unternehmen, produktiv und sicher mit KI zu arbeiten, und einmal ein OS für KI-Workloads, analog zum klassischen Betriebssystem, das Rechenaufträge verwaltet. Der Haken: Selbst viele Kritiker geben zu, sie wüssten, was gemeint ist. Es sei nur schlicht nicht korrekt, wie beim veganen Fleisch.
Andere werden deutlicher. Einer nennt es furchtbares Naming, wenn man ständig erklären müsse. Ein weiterer hält die Rechtfertigung für schwach und die Überladung eines so etablierten Begriffs schlicht für unnötig. Wieder ein anderer wittert Ecosystem-Aufbau dahinter. Und dann verteidigt jemand die Namenswahl geradezu philosophisch. Ein Agent Operating System sei zunehmend unvermeidlich, weil er Informationen mit KI abrufen, umwandeln und veröffentlichen könne und das traditionelle OS kaum noch brauche. Außer, wie ein Skeptiker einwendet, für die direkte Interaktion mit Menschen und für die Hardware-Treiber, die das LLM zum Laufen brauchen.
Im Schatten dieses Namensstreits liegt übrigens noch ein kleineres Open-Source-Projekt, das den gleichen Geist atmet. Ein selbst gehosteter, verteilter Baustein für persistente Objekte namens Zelt. Während Cloudflare sein OS vor allem als Plattform für Agenten und Apps positioniert, ist Zelt bewusst schlank und dezentral. Ein Gegenentwurf also, der zeigt, wie unterschiedlich dieselbe Idee umgesetzt werden kann.
Zum Abschluss eine fürs Rust-Projekt ungewöhnlich klare Ansage. 5 Teams haben eine Richtlinie übernommen, ursprünglich verfasst von Jin Nelson, die regelt, wie große Sprachmodelle bei Beiträgen zum Rust-langen Rust-Monorepo eingesetzt werden dürfen. Wichtig vorweg, das ist ausdrücklich keine offizielle Position zu LLMs und gilt auch nicht überall im Rust-Projekt, nur im Hauptrepository. Wer an PRs mitarbeitet, LLM-generierten Code einbringt, per LLM entdeckte Issues einreicht oder Kommentare schreibt, die ein LLM direkt zitieren, muss sich an die Regeln halten. Alle anderen müssen nichts ändern.
Warum diese Klarstellung? Jin Nelson nennt 3 beobachtete Probleme. Erstens, polierte technische Produkte signalisieren nicht mehr automatisch Aufwand und echtes Verständnis. Zweitens, leichteres Codeschreiben verschärft das ohnehin bestehende Review-Engpass-Problem. Zum Zeitpunkt des Schreibens lagen 1.281 offene Pull-Requests im Repository. Und drittens, mechanisches Kopieren und Einfügen zwischen LLM und GitHub verschwendet Zeit und bricht Vertrauen. Bislang regelte eine Art informelle Wildwest-Moderation in Sonderkanälen diese Fragen. Jetzt werden die Regeln erstmal schriftlich und öffentlich formalisiert.
Positiv bleibt trotzdem Raum. Erlaubt bleibt etwa das Übersetzen von Nachrichten ins Englische, das Aufspüren schwacher Diagnostik in Code-Ausschnitten neuer Beiträge oder das Analysieren von RFCs. Ein Kommentator fasst die Trennlinie elegant zusammen. LLMs dürfen beantworten, analysieren, destillieren, verfeinern, prüfen und vorschlagen, aber nicht erschaffen. Ein anderer findet genau das eine tragende Unterscheidung, fragt sich aber, ob ein vollständiges Schreibverbot für ein so großes Projekt überhaupt durchsetzbar ist.
Es bleibt also eine Balanceübung. Das Rust-Projekt sagt nicht Ja oder Nein zu KI, sondern versucht, den Punkt zu markieren, an dem ein Modell vom Werkzeug zum Ersatz für eigene Arbeit wird. Eine Grenze, um die in den nächsten Monaten sicher noch hitzig diskutiert wird.
Fokus hat in einem Blogpost unter dem Titel Born Against or Why Hobby Programming Communities are Aggressively Against LLM Usage aufgeschrieben, was viele Hobbyentwickler schon länger beobachten. Ausgelöst wurde das durch einen Thread zur Entwicklung von Schachsoftware. Und er sieht diese Haltung keineswegs nur dort.
Genau, er verweist auf ganz ähnliche Einstellungen in Communities rund um Betriebssystementwicklung, Sprachentwicklung, Texteditoren, Emulatoren und Reinforcement Learning. Dazu die Demoszene und die Codegolfer.
Und seine Kernthese ist eigentlich bemerkenswert klar. In diesen Gemeinschaften ist der Prozess des Meisterns eines schwierigen Gebiets selbst das Produkt. Lauffähiger Code ist ein nettes Extra. Es zählt nicht in erster Linie, ob der Code funktioniert, sondern dass man weiß, warum und wie er funktioniert.
Respekt wird dort über Jahre erworben. durch Aktivität, durch elegante Codebeispiele, durch Neugier und Domänenwissen. Und der allgemeine Konsens scheint zu sein, dass LLM-Nutzung den Punkt komplett verfehlt, wobei auch ein implizites Nicht-Alle mitschwingt.
Dabei nimmt Fogus die Modelle nicht grundsätzlich in Schutz. LLMs seien ein Kraftverstärker, kein Ersatz wie ein Hebel für Experten. Aber ganz wichtig, und das sagt er ausdrücklich, Expertise bietet keinen natürlichen Schutz dagegen, von einem LLM getäuscht zu werden.
Er sagt auch, dass die frühen ernsthaften Engagements mit LLMs in diesen Communities vergiftet worden seien. Durch fehlendes Tiefenverständnis der Praktiker, aber auch durch eine vitriolische Minderheit, die LLM-Nutzung als Betrug ansieht.
In den Kommentaren gibt es dann die schöne Formulierung von Big Fish Running, Programmieren erzeugt Programmierer und Programme sind dabei nur ein Nebeneffekt. Andere erinnern daran, dass diese Communities lange unter proprietären Werkzeugen gelitten haben und nicht dorthin zurück wollen. Darauf kommt der Gegeneinwand. Offene Modelle seien durchaus kompetente Code-Generatoren. Und nein, man brauche keine Millionen GPU-Stunden, um sie zu bauen. Eine Rechercheuhr namens Vincent Schmalbach hat im August herausgefunden, dass Time 2 Versionen seiner Website an verschiedene Besucher ausliefert. Menschen bekommen das Magazin, KI-Crawler bekommen eine abgespeckte Markdown-Kopie mit eingebauten Anzeigen, die kein Mensch je zu Gesicht bekommt.
Wie ist er denn darauf gekommen?
Er hat denselben Artikel wiederholt abgerufen und dabei den User Agent gewechselt, also die Kennung, mit der sich ein Browser oder Bots ausweisen. Als Chrome, Safari und als Googlebot bekam er die volle HTML-Seite mit über 300 Kilobyte. Als Claude-Bot, Perplexity-Bot und OAI-Search-Bot dagegen nur die Markdown-Version, rund ein 23stel der Größe und untereinander beide identisch.
Und das ist also kein pauschaler Bot-Blocker, sondern Time wählt bewusst pro Bot aus. GPT-Bot und ChatGPT-User wurden sogar ganz mit Fehlercode 406 blockiert, während der Suche-Bot durchgewunken wurde.
Genau. Und jetzt wird es interessant, denn die Markdown-Antwort trägt Header des AdTech-Anbieters Mobian. Bei jedem Abruf wird eine frische Impression-ID vergeben und gestempelt, die Antwort wird nicht gecached und es werden Token gezählt. Jeder Lesevorgang eines Bots zählt also als eigene Werbeimpression.
Und in Times Sammlung Best Inventions of 2025 fand er als Claude-Bot gesponserte Inhalte, etwa eine LA Bank FAQ, eindeutig gekennzeichnet als Partnerinhalt mit Tracking-Links. Im Businessbereich gab es dasselbe für das Project Management Institute, unter anderem mit der Behauptung, zertifizierte Projektmanager verdienten 16% mehr.
Und in der normalen HTML-Version, die Menschen sehen, taucht davon nichts auf. Kein Treffer für Alibank, kein Treffer für Mobian. Die Anzeigen sind zwar im Markdown als gesponsert gekennzeichnet, aber Menschen bekommen sie nie zu sehen. KI-Crawler hingegen bekommen Werbung serviert, die nur für sie gemacht ist. Eine im Oktober 2025 eingereichte Studie von Forschern um Myra Cheng und Dan Jurafsky untersucht Sycophancy bei KI, also die Tendenz von Modellen, Nutzer übermäßig zu bestätigen und ihnen zu schmeicheln. Über 11 aktuelle Top-Modelle hinweg bestätigen die Modelle Nutzeraktionen 50% häufiger, als es Menschen tun würden.
Und das gilt offenbar auch dann noch, wenn es um Anfragen geht, die Manipulation, Täuschung oder andere Beziehungsschäden erwähnen. Das Modell bestätigt trotzdem.
Genau. In 2 vorregistrierten Experimenten mit über 1600 Teilnehmern, darunter eine Live-Interaktionsstudie zu einem echten zwischenmenschlichen Konflikt, zeigte sich, wer mit Sycophanta-KI interagiert hat, war danach weniger bereit, den Konflikt zu reparieren und stärker überzeugt, selbst im Recht zu sein.
Dabei bewerteten die Teilnehmer die schmeichelnden Antworten sogar als qualitativ höher, vertrauten dem Modell mehr und würden es eher wieder nutzen. Die Autoren nennen das perverse Anreize, sowohl für die Nutzung als auch für das KI-Training selbst.
In der Diskussion wird der Bogen zur Therapie gespannt. Könnte nicht auch ein übermäßig bestätigender Therapeut ähnlich problematisch sein? Da kommt aber der Einwand. Mit einem Therapeuten hat man keinen Kontakt über 4 oder mehr Stunden täglich, jederzeit abrufbar. Ein Chatbot ist ausdrücklich darauf ausgelegt, die Nutzung zu maximieren.
Und außerdem, so wird ergänzt, gut ausgebildete Therapeuten sind keine Sykophanten. Kognitive Verhaltenstherapie setzt auf sokratischen Selbstdialog und Reframing. Und ein Kommentator weist darauf hin, dass die eine Hälfte der Therapie darin besteht, Bewältigungsmethoden zu trainieren. Und die andere Hälfte ist das, was eine KI eben nicht leisten kann.
Zum Abschluss noch ein Blick auf das neue NVIDIA White Paper zu Vera. Unter dem Titel NVIDIA's Vera White Paper has a thread loose. Es ist auf Chips and Cheese erschienen, einem Blog, der für seine tiefgehenden Chip-Analysen bekannt ist.
Und der erste Kommentar unter dem Hacker News Thread fasst ziemlich gut zusammen, was daran interessant ist. Man sei zwar erst zur Hälfte durch, aber es gäbe wirklich coole Diskussionen über die Interna der Chips und was sie bieten.
Ein anderer Kommentator begrüßt vor allem den Wettbewerb und formuliert es schön: Nichts provoziert bedeutungsvollen Wandel ohne Konkurrenz. Überrascht sei er angesichts dessen nicht, was Nvidia, nun ja, das lässt er in der Schwebe.
Der Teaser weckt also vor allem Neugier darauf, wo bei dem White Paper der sprichwörtliche lose Faden hängt und dass die Analyse von Chips and Cheese genau dort ansetzt, wo die Marketing-Ebene aufhört. Genug Appetit fürs Detail, den nehmen wir mit.
Fangen wir beim Rubin-Observatorium an. Der Hacker News Post verweist auf die erste Veröffentlichung der LSST-Kamera und dieser erste Blick ging auf das bekannte Kosmosfeld im Sternbild Sext Ans, eines der am gründlichsten untersuchten Himmelsareale überhaupt. Auf dem Bild sind hunderttausende ferner Galaxien zu sehen, zarte Spiralarme, glatte Ellipsen, verschmelzende Systeme und schwache rötliche Galaxien aus dem fernen Universum. Nur ein paar helle Sterne unserer Milchstraße stören den Vordergrund.
Was die Leute in den Kommentaren wirklich umgehauen hat, war die schiere Bildfläche. Ein Kommentator bringt es so: Die meisten Teleskope fotografieren einzelne Objekte. Dieses hier blickt auf den gesamten Himmel, im Zeitraffer über 10 Jahre hinweg. Und er sagt, das Ergebnis sei zugleich vertraut, fast wie der eigene Blick nach oben und zugleich zutiefst überwältigend wegen der Menge an Gesammeltem.
Da gibt es auch einen scherzhaften Vergleich. Jemand nennt sein eigenes Gerät gern Weitwinkelteleskop, aber Rubin spiele in einer völlig anderen Liga. Andere teilen einen Viewer auf Basis des Aladdin Sky Atlas und ein Nutzer beschreibt das Gefühl von sich wiederholenden Fraktalen, die sich über riesige Zeiträume unterscheiden, und den Wunsch nach einem Trick, der diese Raumfülle reduziert.
Ein Kommentator stellt sich übrigens als derjenige vor, der die wissenschaftlichen Daten in die Farbbilder des Viewers überführt und berichtet von langer Recherche und Aufbereitungsarbeit. Hinter allem steht die Finanzierung des Observatoriums durch die National Science Foundation und das Energieministerium.
Weiter geht es mit Metas MuseCode. Das ist ein neuer Terminal-Coding-Agent, der seit Anfang August als Beta läuft und vom Modell MuseSpark 1.2. angetrieben wird. Ninus laut Artikel der nächste Schritt Richtung Frontier, mit größeren und leistungsfähigeren Modellen in Vorbereitung.
MuseCode plant also Änderungen, schreibt Code und validiert Ergebnisse über große Codebestände hinweg und koordiniert dabei mehrere persistente Unteragenten pro Aufgabe. Wichtig ist das Design der Hintergrundagenten. Die bleiben über die gesamte Sitzung aktiv, holen Informationen nicht doppelt und senken damit Latenz und den Aufwand, alles manuell zu steuern.
Dazu kommt ein lokales Ereignisprotokoll, das die Laufzeit Replay exakt und Neustart sicher macht. Wenn der Agent also mal abstürzt, kann er exakt dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Mitgeliefert sind 3 Fähigkeiten. Einer erstellt einen Plan, der erst nach Freigabe umgesetzt wird. Einer stresstestet genau diesen Plan und einer arbeitet direkt auf das Ziel hin. Als Beispiel zeigt Meta, wie MuseCode aus einem Hausvideo eine komplette Ferienhaus-Marketing- und Buchungsseite erzeugt.
Und MuseSpark 1. Februar selbst ist ein coding-fokussiertes Update auf 1. Januar, besser bei Code-Generierung, komplexem Debugging und Codebase-Verständnis. Das Training-Compute für Coding-Aufgaben wurde deutlich skaliert, die Trainingsumgebungen wurden vielfältiger und die Stärke bei allgemeinen Agenten blieb laut Artikel erhalten. Das Modell wurde zusammen mit MuseCode trainiert, auf lange Horizonte ausgelegt und in einer Selbstverbesserungsschleife geschärft. Die frühere Version erzeugte Umgebungen und Vorlagen und das Modell bewertete daraufhin die Kandidatenlösungen.
Ein anderer Thread trägt den Titel, dass LLMs nicht springen können, und verweist auf ein Open-Review-Dokument. Ein Kommentator zitiert dazu den klassischen Satz, wonach ein Computer ihn zwar im Schach geschlagen habe, beim Kickboxen aber keine Chance gehabt hätte. Und er stellt klar, dass es in dem Artikel eigentlich um Intuitionssprünge geht.
Daraus entspinnt sich ein Gedankenexperiment. Man nehme ein LLM, trainiere es nur auf Text bis 1980 oder 1990 und schaue, ob es sich selbst wieder hervorbringen kann. Ein anderer Nutzer hält die Zutaten für erfolgsentscheidend. Man dürfe etwa nur eine vage Beschreibung eines Programms geben, das einen Turing-Test besteht, und es anweisen, breit zu suchen. Zu viel Präzision würde den Test korrumpieren. Andere überlegen sogar, das Modell sich ganz ohne Beschreibung selbst erfinden zu lassen.
Es gibt aber deutlichen Widerspruch. Ein Nutzer hält das Experiment schlicht für unmöglich, weil ein LLM riesige Datenmengen brauche und es vor dem Internet schlicht nicht genug gegeben habe. Jemand fragt zugespitzt, ob ein älteres Modell wie GPT-2 Gwen oder DeepSeek hätte vorwegnehmen und bauen können. Die Antwort sei wohl fast trivial nein. Und die Frage, was sich seither geändert habe.
Ein anderer verweist darauf, dass neue Trainingsdaten heute großteils synthetisch sind. Und jemand fragt, warum ein wirklich intelligentes Modell nicht einfach eigene Daten erzeugen und konsumieren könne. Der bekannte Einwand dagegen ist Model Collapse, das Kollabieren beim Selbsttraining. Aber, so der Kommentar, ein wirklich intelligentes Modell dürfte eben gerade nicht kollabieren.
Zum Schluss geht es um Typografie. Der Thread verweist auf einen Aufsatz über die Titelcards in Blade Runner. Die Grundidee, Typografie soll das Lesen unterstützen und die Buchstabenformen gar nicht erst bewusst machen, und doch transportiert sie immer Gefühl.
Ridley Scotts Blade Runner nutzt laut dem Aufsatz dafür eine einzige Schrift, Gaudi Old Style. Große Versalien für Namen und den Titel, eine größere Fassung für die Orts- und Zeitangabe, kleinere Versalien für die Einleitungen, der Eröffnungsscroll ist wie ein Buch gesetzt, mit Einzügen und großzügigem Wortabstand. Das Wort Replicant erscheint kursiv und beim Debüt in Rot, demselben Rot wie der Filmtitel.
Ein Kommentator meint, wegen der Gedankenstriche und des Schlusssatzes über Ausführung und Pensionierung würden heute viele glauben, die Titelcards seien von einem LLM geschrieben. Ein anderer hält auch den Artikel selbst für eine Mischung aus LLM und Mensch, wegen der vielen Gedankenstriche und LLM-typischer Phrasen. Aber es gibt Widerspruch. Ein LLM würde dieses Wort wohl nicht so häufig wiederholen.
Und dann der weitergehende Punkt. Ein Nutzer sieht ein Kernproblem darin, dass LLMs inzwischen jeden Blogpost und jede README schreiben, als seien sie der Vorspann von Blade Runner. Ein anderer ergänzt, dass auch LinkedIn-Posts und Lokalnachrichten unter genau diesem Stil litten. Das ganze Thema hat also eine schöne Pointe. Ein Film aus dem Jahr 1982 ist heute zum Maßstab dafür geworden, wie sehr uns KI-generierter Text wie eine goldene Ära vorkommt.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Eine echte Bandbreite von Jeff Deans Abschied bei Google über Oracles gekürzte Gratis-Limits bis hin zu Metas neuem Coding-Agenten MuseCode.
Genau. Und auch die wirklich spannenden Nachrichten rund um KI-Sicherheit und Open Source waren dabei. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin, bleibt neugierig und auf dem Laufenden. Tschüss!